Einen schönen guten Morgen auch von mir an euch alle. Ganz besonders einen schönen guten Morgen an euch, Shennis und Maria. Wir freuen uns, heute mit euch die Taufe feiern zu dürfen. Ihr seid Jesus begegnet in eurem Leben und wir werden nachher davon hören, wie das stattgefunden hat, wie das passiert ist. Und ich freue mich jetzt erst mit uns nochmal in eine andere Begegnung mit Jesus, die stattgefunden hat, hineinzutauchen. Und gemeinsam mit euch eine Geschichte anzuschauen und zu sehen, wie Jesus das Leben eines Menschen auf den Kopf gestellt hat. Es schien ein Tag wie jeder andere. Wie jeden Morgen marschierte Levi schon morgens früh auf die Arbeit. Auf dem Weg begegnete ihm eine Reihe von Menschen, die meistens nur verachtende oder böse Blicke für ihn übrig hatten. Schließlich war er nicht gerade für seine Ehrlichkeit und seine Menschenfreundlichkeit bekannt. Ganz im Gegenteil, er war eine linke Bazille, die ständig in die eigene Tasche wirtschaftete. An seinem Zollhaus angekommen, dachte Levi, der auch Matthäus genannt wird, dass dieser Tag so verlaufen wird wie jeder andere Tag, in den er jetzt schon viele, viele Jahre seinen Job ausübte. Es würde so laufen, die Leute würden ihm widerwillig ihr Geld abdrücken, sie werden ihm einen Blick voller Hass zuwerfen und am Abend wird Levi dann wieder nach Hause gehen, mit einem vollen Geldbeutel und alles wird einigermaßen gut sein. Es war mit Sicherheit nicht die schönste und angenehmste Art, Geld zu verdienen. Es war auch kein Job, mit dem man sich Freunde gemacht hat, aber es war zumindest ein lukratives Geschäft. Aber diesmal, heute, sollte alles ganz anders kommen. Diese eine Begegnung veränderte alles. Eher unerwartet kam heute einer an seinem Zollhaus vorbei, der ihm ganz anders begegnete als die ganzen anderen Menschen. Es war dieser Jesus, von dem er hier und da schon gehört hat und der, wie sich nachher herausstellen sollte, sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Es kam zu einem unerwarteten Ruf. Und das ist unser Thema heute Morgen, der unerwartete Ruf. Und ich steige mit euch ein in diese Geschichte von Levi, der auch Matthäus genannt wird, von Matthäus, aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13, und will sie gemeinsam mit euch lesen. Ich habe sie hier vorne an der Wand. Ihr könnt gerne mitlesen oder auch in eigenen Bibeln, wenn ihr habt. Matthäus 9, Abvers 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Eine Geschichte, ja vielmehr eine Begegnung, die einen wirklichen Neuanfang mit sich gebracht hat. Es ist eine Geschichte, wo ein vollkommen perfekter Mensch auf Menschen trifft, die alles andere als perfekt waren. Es ist eine Geschichte, in der dieser Jesus auf Menschen trifft, die eigentlich mit ihm erstmal gar nicht viel zu tun hatten. Jesus, der in Gottes Sicht und auch in der Sicht der Menschen sündlos war. Ja? Und dem entgegen Menschen auf der anderen Seite, die Sünder waren. Die Bibel bezeichnet Menschen als Sünder, die in Gottes Augen absolut nicht gut sind. Häufig auch in den Augen der Menschen, aber vor allem in Gottes Augen. Man könnte dieses alte Wort Sünder, was wir vielleicht aus dem Bereich Verkehrssünder heutzutage im Sprachgebrauch noch kennen, auch wiedergeben mit Menschen, die schuldig geworden sind. Schuldig geworden sind gegenüber Gott und gegenüber anderen Menschen. Und jetzt haben wir in dieser Geschichte eine große Kluft. Auf der einen Seite ist da Jesus, der absolut unschuldig ist, also der noch nie etwas Böses gesagt hat, noch nie was Böses gemacht hat, der noch nie mal was Böses gedacht hat. Ja, Jesus, der von sich behauptet hat, er ist der Sohn Gottes, also wirklich perfekt. Und auf der anderen Seite haben wir da Menschen, die offensichtlich Dreck am Stecken haben, die offensichtlich Verkehrtes getan haben. Und da haben wir eine große Kluft. Und Jesus begegnet diesen Menschen, die man Sünder nennt. Und wir schauen uns an, wie das stattfindet. Und ich habe drei Schritte heute Morgen für euch, die wir sehen in diesem Text, wie das stattgefunden hat. Das erste ist, Jesus sieht den Sünder. Jesus ist unterwegs in der Gegend bei Kapernaum. Und kurz vorher hat er auf wundersame Weise einen Gelähmten geheilt. Also ein großes Wunder getan. Und jetzt zieht er weiter und kommt an dieser Zollstelle vorbei. Und solche Zollstellen waren damals alles andere als beliebt. Ja, es gibt es ja auch heute noch Zollstellen und spätestens wenn man da was abdrücken muss, dann sind sie auch in unserer heutigen Zeit, glaube ich, nicht sonderlich beliebt. Damals hatte das alles noch ein bisschen mehr negativen Beigeschmack, weil in der damaligen Zeit war Israel, wo das Ganze stattfindet, unter der Herrschaft der Römer. Und dann gab es einzelne Landstriche, die waren verpachtet an einzelne Leute, die gesagt haben, ich pachte so einen Landstrich und dann werde ich stellvertretend für das Römische Reich dafür Zölle oder Einnahmen einfordern, Steuern einnehmen. Und dann gab es also zum einen diese Pächter, die gesagt haben, ich nehme mir so einen Landstrich und verpachte den, werde dann dafür sorgen, dass Rom seine Steuereinnahmen kriegt. Und dann gab es Bedienstete, die auch Zöllner genannt wurden. Das waren so eine Art Mitarbeiter. Also das waren die Leute, die tatsächlich dann auch die Abgaben, die Steuern und so weiter eintreiben sollten. Und diese Zöllner, von denen da die Rede ist, die passten den Juden gleich dreimal nicht. Zum einen war es ja schlimm genug, dass Israel überhaupt unter der Macht der Römer stand, dass sie überhaupt Steuern abdrücken mussten. Das war schon schlimm genug. Ein zweites war, dass diese Zolleinnehmer, diese Zöllner, auch noch die eigenen Landsleute waren. Das heißt, die haben sich in den Dienst von der römischen Herrschaftsmacht gestellt und das war alles andere als gut. Das waren Verräter in deren Augen, diese Zöllner. Und drittes war, dass Zöllner ein verlogenes und hinterlistiges Pack waren, weil sie immer wieder die Zölle erhöhten und in die eigene Tasche wirtschafteten. Also das waren waschechte Betrüger, die dir das Geld einfach so aus der Tasche gezogen haben, wie es ihnen gerade lieb war. Wir können uns vorstellen, wenn du Zöllner warst, dann warst du alles andere als beliebt in der damaligen Zeit. Du standst am Rand der Gesellschaft. Du warst zwar nicht arm, sondern wie ich es eben schon angedeutet habe, eher eigentlich wohlhabend. Ja, man hatte Geld, aber du warst verhasst bei den Leuten. Und so saß Matthäus da am Straßenrand an seinem Zollhäuschen und nacheinander kamen die Leute dann so vorbei und es gab keinen, der auch nur im Ansatz irgendwelche Sympathie für ihn übrig gehabt hätte. Man könnte irgendwie sagen, naja, dieser Matthäus ist ein armer Tropf. Ja, er sitzt da so alleingelassen. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, aber er ist selbst schuld. Wenn er sich voller Lug und Trug in den Dienst Roms stellt, dann muss er selbst damit leben. Und während alle anderen Matthäus entweder so gut es ging ignorierten oder ihm vielleicht böse Blicke zuwarfen, reagierte Jesus ganz anders auf ihn. Hier im Text heißt es, Jesus sah ihn am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Das ist ein Umgang, den Matthäus so absolut nicht gewohnt war. Auf einmal kommt da einer, der ihn bewusst wahrnimmt und der ihn sogar anspricht. Und das nicht mit Augen voller Hass und nicht mit irgendwelchen Beschimpfungen, sondern mit diesen etwas komischen Worten zunächst, folge mir nach. Jesus fordert ihn also auf, mit ihm zu kommen, sich ihm anzuschließen. Jesus fordert ihn auf, sein altes Leben zurückzulassen und einen Neuanfang zu machen, vorwärts zu gehen, mit Jesus. Jesus sagt zu ihm, du kannst mit mir kommen und du darfst ab sofort mit mir unterwegs sein und du darfst mit mir leben und danach leben, wie ich das will. Und in all dem, was Jesus da tut, ist es natürlich nicht so, dass er nicht wusste, wer dieser Matthäus war. Ganz im Gegenteil, Jesus wusste besser als jeder andere, welchen Dreck Matthäus eigentlich am Stecken hatte. Das gesamte Leben, alle Gedanken, alle Geheimnisse, all das, was Matthäus so eigentlich für sich in seinem Innern hatte, all das lag vor Jesus da, wie ein offenes Buch, als er diese Worte zu ihm geredet hat. Da gab es nichts, was Jesus nicht wusste. Jede Unehrlichkeit, jede Einnahme zu viel, jedes Bestreben, immer reicher zu werden, selbst wenn das für andere Leute den Ruin, die Armut kosten würde, all das und noch viel mehr, Jesus wusste es. Und dieses Jesus weiß alles, das gilt nicht nur für Matthäus, sondern das gilt auch für jeden von uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Wir können ja Menschen viel vormachen und wir können Dinge vertuschen in unserem Leben, aber wir können Gott nichts vormachen. Dein und mein Leben liegt vor Gott da wie ein offenes Buch. Alles, was du jemals in deinem Leben getan hast, wo du dich im Tonfall vergriffen hast vielleicht im Gespräch mit anderen Leuten, wo du andere Leute verletzt hast, wo du einen Streit vom Zaun gebrochen hast, wo du über andere schlecht geredet hast, wo du hinterm Rücken vielleicht geredet hast über andere, wo du anderen Unrecht getan hast. All das, jeder noch so kleinste böse Gedanke, jedes Geheimnis in unserem Leben, wo wir sagen würden, ah, das darf auf gar keinen Fall irgendjemand erfahren. All das liegt offen vor Gott da, wie ein offenes Buch. Matthäus ist also nicht der einzige Sünder, über den wir heute Morgen nachdenken wollen. Weil selbst wenn wir vielleicht keine Zöllner sind und selbst wenn wir nicht unehrlich irgendwelche Gewinne erwirtschaften, so stehen wir doch alle nicht mit einer weißen Weste vor Gott da. Ganz im Gegenteil. Gott sagt in der Bibel einiges dazu. Ich habe euch eine Stelle mal mitgebracht aus Psalm 14, Vers 1 bis 3, wo es heißt, törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an. Ihr ganzes Verhalten ist abscheulich. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Das ist ein krasses Urteil über unser Leben, was Gott da fällt in der Bibel, finde ich. Ja, Gott schaut herab auf uns Menschen. Er schaut hinein in dein und in mein Leben und er macht dabei eine Feststellung. Entweder sind da Menschen, die ihn komplett ausblenden, die sagen, es gibt keinen Gott. Oder da sind Menschen, die vielleicht glauben, ja, es mag sein, dass es ihn gibt, aber ich interessiere mich herzlich wenig für ihn. Ja, es ist uns Menschen egal, was Gott denkt, was Gott sagt, was Gott will. Und unser Leben bringt das zum Ausdruck. Diese Ignoranz und dieses Desinteresse an Gott führt dazu, dass wir auch so leben, wie es Gott nicht gefällt. Und das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und so kann keiner von sich behaupten, ich bin wirklich gut. Und stehen wir offen gestanden nicht besonders gut vor Gott da, sondern wir müssen uns das irgendwie alle eingestehen. Ja, wir sind mit in dieser Kategorie Sünder. Wenn wir mal davon ausgehen, dass abgesehen vom Verhalten vor Gott schon unsere Gedanken zählen, unsere schlechten Gedanken zählen, und wenn es dann noch darum geht, ob wir nach Gott fragen oder nicht, ob wir ihm zum Beispiel danken für all das, was er in unserem Leben so geschenkt hat oder nicht, ob wir uns für ihn interessieren, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann gute Nacht, dann stehen wir wirklich schlecht da. Und Jesus hätte allen Grund, eigentlich seinen Blick von uns abzuwenden. Er hätte allen Grund, uns nicht eines Blickes zu würdigen, aber er ist ganz anders. Obwohl Jesus alles über Matthäus und auch über dich und über mich weiß, so wendet er seinen Blick nicht ab, sondern er schaut uns an. Er wendet seinen Blick uns zu, mit all dem, was wir auf dem Kerbholz haben. Und er sieht nicht mit einem verhassten Blick auf uns, sondern er sieht mit einem liebevollen Blick auf uns. Und er ruft uns, auch heute Morgen, dieser Ruf, folge mir nach. Was auch immer du getan hast in deinem Leben, wo auch immer du schuldig geworden bist, was du verbockt hast, wo du Menschen Schlimmes angetan hast vielleicht, aber wo du vor allem gegenüber Gott gesündigt hast, Jesus wendet sich nicht von dir ab, sondern, und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, den wir sehen in diesem Text, Jesus sucht Gemeinschaft mit Sündern. In dieser Geschichte passieren gleich mehrere revolutionäre Dinge. Es stellt das Leben von Matthäus auf den Kopf, aber im weiteren Verlauf von dieser Geschichte ist es auch so, dass Jesus einen Riesenunterschied macht. Wir gehen nochmal kurz zurück zu Matthäus. Matthäus hört diesen Ruf von Jesus. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Und Matthäus hört darauf und lässt sich auf Jesus ein. Wie wir das eben in Vers 9 schon gelesen haben, über Matthäus heißt, er stand auf und folgte ihm nach. Das heißt, er lässt auf Anhieb alles stehen und liegen, lässt alles zurück und geht ab sofort mit Jesus. Und das hat natürlich für ihn einiges bedeutet. Das war kein leichter Schritt. Wie ich es eben gesagt habe schon, war das jemand, der wahrscheinlich wohlhabend war. Und kein armer Schlucker. Und trotzdem war für Matthäus in diesem Moment klar, wenn Jesus mich ruft, dann gibt es kein Geld der Welt, was mich zurückhalten sollte, diesen Ruf zu hören. Dann gibt es nichts, was es wert wäre, was mich zurückhalten sollte, dass ich Jesus wirklich folge, dass ich mit Jesus gehe. Also entschließt sich Matthäus, mit Jesus zu gehen und er lädt ihn zu sich nach Hause ein, was ein Zeichen der Wertschätzung einfach war. Und zu dieser Gelegenheit überlegt sich Matthäus nicht nur Jesus einzuladen, sondern auch alle möglichen anderen Zöllner und Sünder. So heißt es im Text hier. Vermutlich wollte Matthäus, dass seine Zöllnerkollegen und auch die anderen Leute, die als Sünder verpönt waren, mit Jesus bekannt werden. Er wusste, ja, wenn da solche Hoffnung für mich drin liegt, dann besteht diese Hoffnung auch für meine Zöllnerkollegen, auch für andere Menschen, die am Rande da stehen. Und dann gibt es auch für sie wirkliche Hoffnung, dieses alte Leben zurückzulassen. Und ich finde, das ist ein tolles Vorbild an dieser Stelle für uns. Ja, Matthäus, kurz nachdem er Jesus kennengelernt und getroffen hat, zum Glauben an ihn gekommen ist, ist er gleich engagiert und initiativ und sagt, ich will, dass andere Leute auch davon erfahren, von dieser tollen Botschaft. Er tut das also und die Bude war voll von seinen Zöllnerkollegen und von anderen Leuten, die als Sünder verpönt waren. Und mittendrin Jesus selbst. Ja, und da liegt ein gewisses Spannungsfeld in der Luft. Vergleichbar vielleicht, als wenn ich ein Fest machen würde und ich würde alle möglichen obdachlosen Leute einladen und dann würde ich noch den reichsten Mann der Welt einladen. Irgendwie hätten die überhaupt nichts gemeinsam miteinander. Ja, die hätten nichts Verbindendes. Da ist eine große Trennung, eine große Kluft. Vergleichbar wäre das mit dieser Situation. Da sind jede Menge Sünder und dann ist da Jesus, der sündlos ist, der eigentlich nichts mit ihnen zu tun hat. Und doch ist Jesus sich nicht zu schade und widmet sich diesen verlorenen Menschen. Er sucht die Gemeinschaft mit ihnen, obwohl er eigentlich überhaupt nicht zu ihnen passt. Und mit diesem Schritt handelt er sich einige Probleme ein. Weil während Jesus da mit den Zöllnern und Sündern zu Tisch lag, so heißt es ja in dem Text, ja, früher die haben nicht gesessen, sondern die haben so auf einem Arm gestützt da gelegen. Und während sie da so liegen, kommt eine Gruppe namens Pharisäer vorbei. Und die Pharisäer waren damals die fromme Elitetruppe, also die ganz religiösen Menschen, die alles daran setzten, so zu leben, wie es Gott gefiel. Die das Gesetz im Alten Testament sehr genau kannten und sehr genau versucht haben zu befolgen. Und jetzt sehen sie Jesus und seine engsten Nachfolger, seine Jünger, so nennt die Bibel sie immer wieder, sehen sie diese Leute inmitten dieser fragwürdigen Gesellschaft sitzen. Und sie wenden sich an die Jünger von Jesus und sagen, was ist denn da los? Warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Die Pharisäer damals wussten ja, Jesus hat den Anspruch, der verheißene Messias zu sein. Der lange angekündigte Messias. Messias ist der Gesalbte Gottes, der Retter, der heilige Sohn Gottes, der kommen sollte. Und sie glaubten, dass irgendwann der Messias kommen wird, aber sie glaubten nicht, dass Jesus dieser Messias war. Aber für sie war eine Sache klar. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann könnte er unmöglich mit diesen Zöllnern und Sündern Gemeinschaft haben. Könnte er unmöglich mit diesen Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzen. Und in gewisser Hinsicht ist dieser Gedanke gar nicht mal so dumm. Weil hier prallen wirklich Welten aufeinander, wie ich das hier und da schon aufgezeigt habe. Wenn Jesus tatsächlich Gott ist, dann würde das bedeuten, dass er vollkommen perfekt sein muss. Dass er ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Böses sein muss. Das, was die Bibel als heilig beschreibt. Und das würde bedeuten, dass er auch nichts zu tun haben kann mit Menschen, die das nicht sind, die nicht heilig sind. Ja? Und jetzt haben wir eben schon gesehen, dass in Gottes Augen kein Mensch mehr heilig ist, sondern alle Menschen schuldig sind vor ihm. Alle Menschen Sünder sind vor ihm. Das würde bedeuten, dass keiner von uns und auch damals keiner eigentlich was mit Gott zu tun haben könnte. Und ich habe uns das mal als Bild mitgebracht. Vielleicht hilft uns das ein bisschen, das zu verstehen. Da sind auf der einen Seite wir Menschen hier, seht ihr, auf der linken Seite. Und über uns Menschen heißt es, wie wir das eben schon gesehen haben, Psalm 14, Vers 3, doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen, sie sind durch und durch verdorben, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Das heißt, wir stehen auf der einen Seite und wir können nicht mehr zu Gott kommen. Wir sind getrennt von einem perfekten, von einem makellosen Gott. Und zwar sind wir getrennt durch Sünde. Das heißt, da ist keine Gemeinschaft mehr möglich zwischen Gott und uns. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass, weil wir sündig sind, darauf die berechtigte Strafe folgt. Und das ist der Tod. Und zwar nicht nur der irdische Tod, das erleben wir alle, dass wir eines Tages unter die Erde gehen und das Leben vorbei ist und wir sterben. Es ist nicht nur der irdische Tod damit gemeint, sondern auch der geistliche Tod. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist tot, die ist gekappt, die ist getrennt. Da ist eine Beziehung zu Gott, die nicht mehr da ist, die ist irreparabel für uns, die ist kaputt. Und es müsste eigentlich auch für immer so bleiben. Und wenn sich nichts ändert, dann wird es auch so bleiben, dass wir in unserer Sünde bleiben, dass wir in dieser Trennung bleiben. Und dass Gott Strafe für unsere Sünde vollziehen wird. Das ist das, was die Bibel mit dem Wort Hölle beschreibt. Ein Wort, was vielleicht heute auch nicht mehr so geläufig ist oder was eher in Liedern erscheint, aber eine ernstzunehmende Tatsache. Und das alles, wenn man das so sieht, wäre für uns alles andere als hoffnungsvoll, wenn Gott nicht zu uns den Weg gesucht hätte, wenn Gott nicht die Gemeinschaft mit Sündern gesucht hätte. Gott wusste, es muss einen geben, der diese Kluft überwindet. Für uns Menschen ist es unmöglich, aber für Gott war es nicht unmöglich. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und wir denken da an Weihnachten, auch dieses Jahr wieder dran, und erinnern uns daran, dass Jesus vor gut 2000 Jahren hier auf diese Erde gekommen ist und Mensch geworden ist. Mensch wie du und ich. Aber mit einem bedeutenden Unterschied. Er blieb ohne Sünde. Er ließ sich nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort, keine böse Tat, kein böser Gedanke, nichts. Und trotzdem starb Jesus am Ende seines Lebens an einem Kreuz wie ein Sünder, wie ein schlimmer Sünder. Und das hatte einen Grund. Das war nicht einfach so, dass Jesus das grundlos gemacht hat, sondern das hatte einen Grund, der für uns heute noch von riesengroßer Bedeutung ist. Und zwar wurde Jesus so eine Brücke zwischen Gott und uns Menschen. Gott stellt die Gemeinschaft durch Jesus Christus wieder her, die kaputt gegangen ist. Und indem Jesus unsere Schuld bezahlt hat und wirklich gesagt hat, ich habe den vollen Preis auf mich genommen, die volle Schuld bezahlt, dadurch kann er uns die Möglichkeit verschaffen, dass wir unsere Schuld loswerden können, dass er uns unsere Schuld abnehmen kann. Ich hätte es verdient, wegen meiner Sünde eigentlich für immer von Gott getrennt zu bleiben, aber Jesus hat meine Sünde auf sich genommen. Und er hat diese Trennung, die da war, die wir gesehen haben, hat er aufgehoben. Er ist an meiner Stelle gestorben, damit ich nicht mehr sterben muss und nicht in diesem geistlich toten Zustand bleiben muss, sondern ewiges Leben haben darf bei Gott. Das ist das, was die Bibel als Himmel beschreibt. Und natürlich ist jetzt die Frage, gilt das so einfach für jeden Menschen? Also ist das jetzt so, haben wir alle wieder eine intakte Beziehung zu Gott? Kommen wir alle in den Himmel? Ich glaube, unser dritter Punkt hilft uns dabei, uns das näher nochmal anzuschauen. Der dritte Punkt ist, Jesus ruft Sünder zur Umkehr. Diese Pharisäer sind eine interessante Gruppe von Menschen, weil sie bilden so eine Kontrastgesellschaft in dieser ganzen Geschichte. Ja, sie stehen im Kontrast zu diesen Zöllnern und Sündern. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie sie vielleicht da diese Zöllner und diese Gemeinschaft von Sündern da sitzen sehen und sich denken, puh, gut, dass wir nicht so sind wie die. Das sind ja mal wirklich schlimme Leute. Aber wir gehören ja zum Glück nicht zu diesen Sündern. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier und sagt, ja, also das ist ja ganz schön und gut, was du da vorne erzählst. Und es ist ja auch schön, dass Jesus ein Herz für Sünder hat. Aber ich glaube nicht, dass ich mich mit in die Kategorie Sünder einordnen könnte. Ja, ich bemühe mich, halbwegs freundlich zu sein im Leben. Ich verhalte mich auch fair gegenüber anderen Menschen. Ich habe noch nie sowas richtig, richtig Schlimmes getan. Und ich führe eigentlich soweit ein ganz geordnetes Leben. Also da gibt es deutlich Schlimmere als mich. Und es kann gut sein, ja, dass es offensichtlich schlimmere Leute gibt als dich. Aber die Frage ist nicht, wie wir im Vergleich zu anderen Menschen abschneiden, sondern die Frage ist, wie wir vor Gott abschneiden. Und die Pharisäer sind ein gutes Beispiel dafür, finde ich, weil sie hatten wirklich ein Vorzeigeleben. Also die waren wirklich fromme Leute, da könnten wir alle nicht mithalten. Die haben immer wieder geopfert, so wie Gott das damals vorgeschrieben hat. Die haben gebetet, die haben das Alte Testament gelesen, studiert, sich beschäftigt und so weiter. Die waren intensiv dabei, aber Jesus sagt trotzdem auch über sie, dass sie Sünder sind. Und zwar indirekt. Er kreidet ihnen an dieser Stelle, dass sie keine Barmherzigkeit haben. Kein Mitgefühl mit anderen Menschen, kein Erbarmen, keine Gnade, keine Liebe. Ja, das ist der Kritikpunkt für Jesus. Und dazu kommt, dass sie vieles aus falscher Motivation getan haben. Das kommt nicht in dieser Stelle so deutlich zum Vorschein, aber an anderen Stellen. Es ging ihnen überhaupt nicht darum, letztendlich Gott zu gefallen, sondern es ging ihnen darum, Menschen zu imponieren und zu ihrem eigenen Vorteil zu leben. Und selbst wenn diese Pharisäer und vielleicht auch du sagst, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch, so stehen wir trotzdem vor Gott alle auf einer Stufe und alle unter diesem Urteil. Und Gottes Urteil über uns Menschen ist, wir sind sündig, wir sind schuldig vor ihm. Und das sind nicht meine Worte, sondern das sind Gottes Worte. Das ist Gottes Urteil über unser Leben. Und das sollte uns, glaube ich, zu denken geben. Ja, weil was ist, wenn das wirklich stimmt. Was ist, wenn es Gott wirklich gibt und ich eines Tages vor ihm stehen werde? Wie? Wie wird das sein? Wie werde ich vor ihm stehen? Keiner wird dann mehr sagen können, ich bin unschuldig, ich bin kein Sünder. Das wird definitiv nicht so sein. Und deshalb ist es so wichtig und so dringlich, sich die Frage schon heute zu stellen oder sich Gedanken darüber zu machen, wie ist das eigentlich? Bin ich schuldig vor Gott? Und was ist an dieser Sache mit Jesus eigentlich dran? Brauche ich ihn vielleicht? Jesus bringt hier in unserer Geschichte einen Vergleich. Und zwar spricht er davon, dass nicht die Starken einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Und ich glaube, das ist für uns alle einleuchtend. Ja? Nur wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich Hilfe. Und nun gibt es einen großen Unterschied, wie ich so umgehen kann mit so einem Problem. Ich kann ein Problem haben, aber ich kann dieses Problem einfach ignorieren, nicht als Problem erkennen. Das kann man bei einer Krankheit tun. Man hat eine Krankheit, aber man ignoriert einfach, dass sie da ist und wird sich keine Hilfe holen. So kann man damit umgehen. Im übertragenen Sinne auf unser Schuldproblem ist es so, dass es eigentlich unumstritten ist in Gottes Augen, dass wir schuldig sind vor ihm. Aber alles entscheidend ist, ob wir uns vor Gott als schuldig sehen und glauben, dass wir seine Rettung brauchen oder nicht. Und genau davon spricht Jesus am Ende von unserem Abschnitt, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Mit anderen Worten, diese Rettung von Jesus, dieser Tod am Kreuz für die Schuld der Menschen, ist nicht einfach für jeden gültig, sondern nur für den, der sich vor Gott als schuldig erkennt und der an Jesus Christus glaubt. Nur für den, der erkennt und anerkennt, ja, ich stehe hier auf dieser Seite und ich komme da eigentlich nicht rüber. Ich bin getrennt von Gott, ich bin ein sündiger Mensch. Ich will aber gerne eigentlich wieder in diese Beziehung mit Gott kommen. Und wer über sich sagen kann, ja, ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich habe zum Beispiel anderen Menschen Schlimmes angetan. Oder ich habe einen Streit verursacht. Oder ich habe Hass und schlechte Gedanken über andere Menschen gehabt. Oder ich bin unehrlich gewesen. Oder was auch immer. Ich habe nicht so gelebt, wie es Gott gefällt. Und habe nicht nach ihm gefragt. Wer das so sagen kann für sich, für den gibt es heute Morgen Hoffnung. Wer sich als Sünder erkennt, für den hat Jesus selbst Hoffnung. Weil er hat in Johannes 5, Vers 24 gesagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich glaube das, ich will das im Glauben annehmen, dass Jesus auch für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und dort bezahlt hat, den vollen Preis, und ich will mit ihm leben, dann darf ich dich einladen, dass du das einfach, ganz einfach im Gebet vor ihm zum Ausdruck bringst. Dass du sagst, ja, Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich ohne dich gelebt habe. Und ich habe erkannt, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und ich weiß, dass ich Vergebung brauche. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld. Ich nehme das und bringe das an dein Kreuz. Ich lege das dahin. Und ich will das, was du da getan hast, für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Ich will ab sofort nicht mehr einfach meinen eigenen Stiefel leben, sondern ich will mit dir leben. Nach deinen Vorstellungen, nach deinen Gedanken. Für dich. Ja, und wenn jemand sagt, ich gehe diesen Schritt und nehme das an im Glauben, dann gibt es von Jesus eine tolle Zusage hier in Johannes 5, Vers 24. Weil er sagt, kurz ausgedrückt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Dem wird keine Verurteilung mehr treffen. Dem wird keine Sünde mehr angerechnet, weil Jesus selbst bezahlt hat. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier und sagt, mich hat das irgendwie angesprochen. Und ich will eigentlich gern zu Jesus kommen, aber ich weiß gar nicht so richtig wie. Oder ich will gerne mit jemand zusammen diesen Schritt gehen und zusammen mit jemand beten und mein Leben einfach auch so vor Gott bringen. Oder ich finde das alles interessant, aber ich habe noch manche Fragezeichen dabei und ich würde da gern drüber reden. Wie auch immer es euch geht damit, ich will euch einladen und Mut machen, dass ihr gerne nach dem Gottesdienst zu Leuten hier aus der Gemeinde geht, Leute, die ihr kennt, die euch mitgebracht haben vielleicht, oder auch gern zu mir kommt und euer Anliegen, eure Fragen loswerdet. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Erwartungen ihr heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen seid, aber ich glaube, dass dieser unerwartete Ruf auch für uns heute bedeutsam ist und gilt, weil Jesus ruft auch uns heute Morgen zur Umkehr und er ruft auch uns heute noch nachhallend diesen Ruf, folge mir nach. Und die Frage ist, wie wirst du auf dieses Angebot der Rettung und auf diesen Ruf von Jesus reagieren? Das bleibt jedem selbst überlassen letztendlich. Und ich will einladen, dass wir jetzt gleich beim nächsten Lied, das wir gemeinsam singen wollen, einfach nochmal das Gehörte sacken lassen und persönlich darüber nachdenken, wie ist das mit Jesus und mir? Und kann ich wirklich sagen, ich bin von der einen Seite schon auf die andere Seite gekommen. Ich lebe mit Gott und habe das, was Jesus da getan hat für mich am Kreuz, ganz persönlich für mein Leben angenommen. Wir singen dieses Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich glaube, das greift gut nochmal die Gedanken auf, die wir hatten. Nutze die Zeit gerne mitzusingen oder auch nachzudenken über das Gehörte.